BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie. Und wir beschäftigen uns heute in unserem Vormittagsratsch mit den schönen Zufällen und ihren sprichwörtlichen Redensarten. Ob es ein Geschenk des Himmels ist oder eine wahrhaft schöne Bescherung, das wissen wir dann ein bisschen später. Auf jeden Fall ist unser Experte Rolf Bernhard Essig bei uns zu Gast und klärt uns heute über das Glück in der Sprache auf. Schönen guten Morgen, schön, dass wir beisammen sind.
Schönen guten Morgen. Bei uns scheint auf jeden Fall schon mal die Sonne.
Bei uns ist sie gerade durchgekommen durch den Nebel hier am bayerischen Bodenseeufer. Ja, und das, obwohl wir heute früh gesagt haben, auwe, heute wird sie es nicht schaffen. Doch, sie ist vor einer Viertelstunde erschienen und leuchtet auf alles. Und da sage ich doch sofort, haben wir ein Glück gehabt, oder?
Ja, wenn Engel Sendungen machen.
So schaut's aus. Wann haben Sie denn das letzte Mal, ja, so richtig aus vollem Herzen gedacht, boah, das war jetzt ein Glück oder habe ich ein Glück gehabt oder bin ich ein Glückspilz?
Als ich im Elternhaus von mir gerade war, vom letzten Freitag, da fühlte ich mich so, denn da wohnt eine Familie drin, mit der wir inzwischen doch befreundet sind und da wohnen 4 Kinder statt unseren 8 damals und das war so ein Glück zu sehen, was die für ein Glück haben und wie glücklich die leben. Und da fühlte ich mich so richtig wie ein Glückspilz.
Das ist schön. Woher kommt denn das Wort? Das werden wir beleuchten. Glückspilze, Sonntagskinder, ein Sprichwort wie Fortuna lächelt oder das große Losziehen. Das alles werden wir im Laufe der kommenden knapp 2 Stunden hören. Und Glückspilze und Sonntagskinder. Heute geht's in unserem Vormittagsratsch um Sprichwörter und Redensarten rund ums Glück mit unserem Experten Rolf Bernhard Essig. Ja, da haben wir ein Glück gehabt, dass wir damals auf Sie gestoßen sind, weil Sie so viel wissen und uns in den vergangenen Jahren auch schon so viel zu diesen schönen Sprichwörtern und Redewendungen erzählt haben. Kann man denn das Wort Glück selber, wo sich das herleitet, kann man dazu was sagen?
Interessanterweise nicht so richtig. Also wenn wir in der Sprachwissenschaft sagen, das ist noch nicht alt, dann sprechen wir von knapp 1000 Jahren. Es gibt ja Wörter, die bis ins Indoeuropäische zurückgehen und die sind dann 3000 Jahre alt. Aber hier ist es wirklich so, dass wir nicht so richtig wissen, wo genau es herkommt. Also es entsteht eben ungefähr vor 1000 Jahren und wir kennen ja ähnliche Wörter, die in anderen Sprachen da sind. Luck, also good luck, sagt man ja auch im Englischen. Und das gehört zusammen, denn es hieß bei uns auch früher Gelücke und Geluck manchmal sogar. Und im Niederländischen hat sich das dann so übers Englische zu luck weiterentwickelt. Aber was es genau jetzt dazu geführt hat, wissen wir nicht. Was wir wissen, es war erstmal ein neutraler Begriff. Wir verstehen das ja immer nur positiv, aber ursprünglich steht es für etwas wie Geschick oder Schicksal oder das, was der Herr einem schickt, was im Buch des Lebens verzeichnet ist und so. Also es geht hier um was Neutrales. Deswegen hat man früher auch gesagt, das war ein gutes Glück oder ein böses Glück. Also das sagt man ja heute überhaupt nicht mehr. Da ist das Unglück dann dafür eingetreten. Aber das macht deutlich, es war wirklich ein Schicksal einfach, ganz neutral, aber weil man dann häufig von einem guten Glück gesprochen hat, dann hat sich immer weiter, spätestens im 14. Jahrhundert dann herausgebildet, dass es auch sowas heißen kann wie günstiger Verlauf, dass es ein günstiges Geschick, ein gutes ist und das hat dann zu unserem modernen Glück geführt und ist auch ganz spannend, denn wir sagen ja heute noch, das mache ich mal auf gut Glück. Ja. Und das bedeutet, ich vertraue auf mein gutes Glück. Und das ist noch der Hinweis darauf, dass früher man dieses Adjektiv brauchte, um zu wissen, ist das jetzt positiv oder ist das negativ? Und auf gut Glück heißt auf mein gutes Glück, auf das gewogene Schicksal vertrauend, da tue ich das, da traue ich mich das.
Ich dachte tatsächlich als erstes so vom Sprachklang her, Glück, dachte ich, vielleicht ist da, hat das was mit Gelingen zu tun. Also vielleicht ist so, vielleicht gibt es da eine Verbindung, aber da liege ich wahrscheinlich gut falsch.
Naja, sagen wir so, es ist eine schöne Hypothese, aber eine schöne Idee. Sie ist leider nicht beweisbar. Und auf jeden Fall ist klar, dass jemand, dem etwas gelungen ist, hören kann, das war jetzt Glück. Aber viele sagen ja, es gibt so einen Widerspruch, ob man wirklich Glück haben möchte. Es gibt schon im antiken Griechenland ein Sprichwort, das Glück fürchtet die Klugen. Und da geht es darum, wer Glück hat, das ist ja einer, der nichts selber zu Wege gebracht hat, sondern der offenbar das Schicksal, Fortuna, wie die Schicksalsgöttin bei den Römern auch hieß, gebraucht hat, damit er das hinkriegt. Und die Klugen, die können sich selber helfen, die können dem Glück etwas nachhelfen, wie es auch bei Lessing mal heißt, corriger la fortune. Das ist so ein Ausdruck, der da in diesem Drama vorkommt, und ein Franzose verwendet den, um zu sagen, das heißt doch nicht betrügen, wenn ich dem Glück ein wenig nachhelfe. Also da gibt es immer so eine schöne ambivalente Verbindung zwischen dem Glück als etwas ganz Tollem und etwas, das man, wenn man fähig ist, klug ist, nicht benötigt.
Wir steuern ja schön langsam Richtung Weihnachten und Jahresende, und zum Jahreswechsel kann man ja meistens Schokoladenfiguren oder Marzipanfiguren kaufen, die zu Silvester und zu Neujahr passen, und da ist ja immer das Schweinchen mit dabei. Warum ist denn das Glück wohl symbolisiert durch ein Schwein?
Das ist noch auch wieder nicht so lange. Es gibt in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Tiere bei uns. Da hört man häufig, dass das Schwein schlicht für das gute Essen steht. Das ist nicht dumm, ist nicht verkehrt, wenn man sich vor Augen führt, wie lange gerade auf dem Land die nicht so wohlhabenden Leute ganz selten Fleisch bekamen. Und wenn mal Schlachttag war, dann war das auch ein Schlachtfest in der Regel. Wenn man denn was abbekam, das war eine große Seltenheit. Aber es geht noch weiter zurück ins späte Mittelalter, und es geht um einen Spottpreis. Wir kennen heute das Wort Spottpreis ja nur noch, wenn es bei irgendeinem Kleidergeschäft Sonderangebote gibt und die sehr günstig sind. Aber das war wirklich ein Preis, den jemand bekam, um ihn zu verspotten. Und bei den Schützenfesten, die es ja bis heute gibt, und die Schützenvereine sind die ältesten Vereine, die wir haben, bei diesen Schützenfesten, da gab es immer denjenigen, der am besten war, der hat den Vogel abgeschossen, der hat den Schwarze getroffen und was es dergleichen mehr gibt. Und es gab die, die daneben geschossen haben, die nichts getroffen haben, die schlechtesten waren. Und denen hat man entweder einen Bock gegeben, deswegen sagt man auch einen Bock schießen. Bock stand auch für Fehler. Und wenn sie mit dem Bock über das Fest gingen, dann hat jeder gesagt, schau mal, der hat einen Bock geschossen, das war der schlechteste Schütze. Oder er bekam ein Ferkelchen. Und auch das sollte ihn lächerlich machen. Jeder konnte sofort sehen, der mit der Armbrust in der rechten und dem Ferkelchen in der linken, das ist der Depp, der nicht mal die Scheibe getroffen hat. Und so hat man ihn verspottet, indem man sagte, der hat Schwein gehabt. Jetzt hat er aber für nichts können etwas Wertvolles gekriegt. Und was Wertvolles sogar noch. Also nicht nur irgendwas, sondern ein Schweinchen. Und dann haben klügere Menschen, vielleicht Frauen, gesagt, ja, der hat Schwein gehabt. Denn mit Fähigkeit hat er das nicht bekommen, sondern weil das Schicksal, weil das Glück auf seiner Seite war. Und so ist das Schweinchen zu einem Glückssymbol geworden. Und erst war es auch wirklich ausschließlich das Ferkelchen. Das sieht man bei vielen Figuren auch noch. Das sind keine ausgewachsenen Muttersauen oder Eber mit irgendwelchen herausstehenden Zähnen. Das sind diese Ferkelchen, die man damals eben verwendet hat.
Ja, und das ist aber wirklich eine wunderschöne Geschichte da im Hintergrund. Vor allem ist es ja so, der gute Schütze, der was konnte sozusagen, der ein Meister seines Fachs war, der hatte die Ehre, aber der andere hatte zur Not leider was auf dem Teller. Oder was er großziehen konnte. Also ist die Frage, wer hat das Schwein gehabt von den beiden. Ne?
Genau. Also es ist sehr, sehr spannend auch an der Sache, was ich häufig bei Programmen erzähle, wenn die Leute sagen, die meisten Sprichwörter kommen aus dem Mittelalter. Gut, dann erzähle ich schon mal, Sprichwort, Redensart ist ein bisschen unterschiedlich. Das Sprichwort ja als ganzer Satz und die Redensart nur als Satzteil, um es kurz zu machen. Und dieses ist wirklich aus dem späten Mittelalter, aber es gibt viele sogenannte mittelalterliche Sprichwörter, die erst mit der Mittelaltermode um 1800 so richtig modern waren und im Mittelalter selber gar nicht häufig verwendet wurden. Und auch das ist so eine Sache, die ich ganz schön finde, zu beim Recherchieren nochmal nachzugucken, ja, das klingt erstmal etwas im Schilde führen beispielsweise, total mittelalterlich. Wer hat denn sonst ein Schild noch in der Hand gehabt, wenn nicht im Mittelalter? Aber ist eben erst mit dieser Mode so berühmt geworden. Also was wir heute mit Game of Thrones und anderen Filmen, ja, Fantasy-Filmen haben, das war um 1800 auch unglaublich beliebt. Also wir denken an Sir Ivanhoe, der Schwarze Ritter, und also was Scott und andere damals geschrieben haben, aber auch in Deutschland. Unglaublich viele Räuber- und Ritterromane, die im Mittelalter spielten mit edlen Fräuleins, und das hat man auch in Bildern gesehen, die neu gebauten Schlösser oder auch die Schlösser, die renoviert wurden, die Burgen, die renoviert wurden, der Rhein, der von Engländern besucht wurde, weil da so schöne viele Burgen waren, und ich meine, letztlich sind die Königsschlösser, die jetzt Welterbe wurden, auch so ein Zeichen für diese Mittelaltermode, auch die Wartburg, und hier in Bamberg, die Altenburg, wurde damals auch aufgebaut in einer neuen Weise, wie man sich das Mittelalter eben vorgestellt hat.
Ja, König Ludwig II. War ja ein großer Fan dieser ganzen Ritterromantik. Hat natürlich auch mit seiner Wagner-Vorliebe zu tun. Und da glaube ich schon, dass das eine Rolle gespielt hat, als seine Architekten oder seine Bauleiter ihm da was konzipiert hatten, dass er das damals genauso haben wollte.
Und dann ist er verunglückt.
Und das sehen wir interessanterweise. Übrigens, so das Schloss ist ja, es sind jetzt gerade die Weihnachtszeit, laufen ja viele Märchen, und da gibt es natürlich auch den Disney-Kanal, und da schaut dann auch vielleicht jemand aus dem Erwachsenenleben gern mal zu. Und immer wenn diese Disney-Spots angehen, dann haben die ja dieses Schloss vorneweg. Also wenn Disney loslegt mit seinen Eingangsbildern, dass man zeigt, woher kommt es, aus welcher Schmiede stammt dieser Film, ist dieses Disney-Schloss da. Das ist ja 1:1 Neuschwanstein.
Naja, nicht ganz. Es kommen noch ein paar französische berühmte Schlösser dazu, aber alleine der übertriebene Turm und solche Geschichten, das ist schon... Ist schon sehr deutlich, und man merkt ja auch bei Disney, dass er die Märchen sehr gern mochte, die Märchen der Brüder Grimm und auch andere. Er hat ja nicht die französischen Vorlagen oder die italienischen genommen, sondern eben die deutschen, die besonders mit der Romantik verbunden waren. Man hat die Deutschen überhaupt als, im besten Sinne als mittelalterlich positiv gesehen, aber manchmal auch etwas zurückgeblieben im mittelalterlichen. Aber diese Märchenwelt, die passt natürlich auch zu unserem Thema sehr gut. Wir sagen ja auch, Hand in Hand gingen sie ins Märchenland. Im Märchen, da glückt ganz vieles. Wir kommen später noch sicher drauf. Also diese Märchenschlösser und die Romantik, das Mittelalter, das passt alles zusammen. Und gerade im Bereich der sprichwörtlichen Redensarten findet man da ganz viel.
Es geht heute um das große Thema Glück, das wir alle suchen, alle brauchen, und deswegen gibt es unendlich viele Sprichwörter, Redensarten, Formulierungen zu dem Thema. Das Glücksrad ist ja auch eine interessante Geschichte, gell? Warum wir uns das Glück als Rad vorstellen.
Also wir kennen natürlich vom Volksfest oder später dann natürlich auch von Fernsehsendungen das Wheel of Fortune, wie es in den USA erfunden wurde als Sendung, aber viel, viel älter kennen wir das. Und ich würde am liebsten, aber wir können uns das vielleicht auch vorstellen, dieses Ratschgeräusch einspielen, das es gibt, wenn diese Stifte an dieser Bremse vorbeilaufen. Und irgendwann bleibt es dann stehen. Und dieses Glücksrad, das wir vom Volksfest her kennen, das ist eine ganz alte Vorstellung und hat aber da eine andere bildliche Darstellung gefunden. Wer sich an Karl Orff erinnert und seine Carmina Burana, der kennt vielleicht auch dieses Anfangsstück O Fortuna, Velut Luna. Mhm. Da wird die Fortuna erstmal mit dem Mond gleichgestellt. Also die Fortuna, die Glücksgöttin, und Statu Variabilis, also ein Zustand, der sich immer wieder ändert. Semper Crescis aus Decrescis, also es wächst der Mond und vergeht wieder, genauso wächst und vergeht das Glück, das man hat. Aber abgebildet auf den Partituren und immer wenn es aufgeführt wird, ist dieses Glücksrad selber. Und da sieht man, wie so ein Wagenrad verschiedene Lebensmöglichkeiten zeigt. Und da ist dann ein Herrscher zu sehen, aber eben auch ein Bettler zu sehen. Und dieses Rad dreht sich. Das heißt, man kann einen Aufstieg haben und vielleicht bis zu einer Herrscherposition kommen, aber sie ist nicht sicher. Sie ist immer unsicher, weil das Glücksrad sich ja weiter drehen kann und plötzlich ist man zum Bettler geworden. Diese Geschichten, die lieben wir besonders, diese Aufstiegs-, Abstiegsgeschichten. Wir schauen immer wieder begeistert zu und denken sich, das ist ja unglaublich. Auch da sehen wir wieder, Glück in diesem alten Sinne, Fortuna, ist eben Schicksal, ist etwas, was Fügung auch genannt wird. Und Schicksal, das hat es schickt, mit es schickt sich auch durchaus zu tun. Etwas ist gleichsam angeordnet von Gott. Es ist vorausberechnet, vorausgeordnet. Und deswegen, auch wenn wir glauben, wir haben alles, alles im Griff, dann kann das sein, dass es ein Griff ins Klo ist und nicht eben ein Glücksgriff. Auch da ist wieder diese Idee.
Genau.
Ah ja, genau. Da haben wir wieder einen Glücksgriff getan. Ja. Da merkt man auch, wie die Wörter da beieinander liegen. Ich kenne ein Kinderbuch von Kirsten Boje, das war ihr erstes. Die Autorin kann ich überhaupt sehr empfehlen. Paul ist ein Glücksgriff.
Ist toll,
Und Paul ist ein Glücksgriff, da geht da um Adoption. Und wie gut das klappen kann, wenn man einem Kind ein Heim gibt und es aufzieht mit Liebe und Geschick, das ist eben dann ein Glücksgriff. Und auch da merken wir, diese Fortuna wird ja unglaublich unterschiedlich dargestellt. Manchmal fährt sie sogar auf einem Rad, auf den Achsen stehend, also gibt es sehr, sehr lustige, aber oft ist es auch eine blinde Fortuna. Also ähnlich wie die Gerechtigkeit, die Justitia, sie schaut eben nicht danach, was jetzt jemand unbedingt verdient, sondern sie teilt mal das eine, mal das andere aus. Zuweilen ist sie auch mit einem Füllhorn gezeigt, aus dem alles Mögliche kommt, aber eben nicht nur das Gute. Im Falle des Glücksgriffes ist es eben auch so, dass jemand aufs Geratewohl hineingreift ins pralle Leben und dann hat er offensichtlich etwas erwischt, was er nicht durch eigene Fähigkeit, durch Können erreicht hat, sondern wo das Schicksal ihm in die Hände gespielt hat. Und das ist für den Glücksgriff der Glücksgriff ein sehr schönes Bild dafür.
Aber klar, Schicksal, Fügung, wie auch immer, man muss es aber dann schon auch in die Hand nehmen. Man muss sein Glück beim Schopfe packen. Und das ist dann doch eine sehr aktive Rolle, die der Glückssucher da einnehmen muss.
Also das ist so, wie es heißt, Gott liebt die Seeleute. Nee, Gott schützt die Seeleute, aber er liebt die Ruderer. Also man hat natürlich Leute, die sagen, ich bin ein Gustav Ganz, der ja immer Glück hat. Naja, fast immer. Also in den späteren Bänden hat er auch mal keines. Aber es gibt ja diese, bei denen man denkt, die haben das immer schon auf ihrer Seite. Aber das Glück ist in der alten Kultur der Griechen und der Römer dargestellt worden als eine eigene Gottheit. Und da geht es um vor allem den rechten Augenblick. Occasio, das kennen wir als englischen Ausdruck auch Occasion, die Gelegenheit. Die Gelegenheit ist günstig, sagen wir auch manchmal. Aber die Gelegenheit, das ist eben nicht nur etwas, was sich plötzlich darbietet als eine Tat, sondern das war mal eine eigene Gottheit. Diese Gelegenheit, die war meistens ein Mann, mehr oder weniger alt, das ist unterschiedlich dargestellt, aber immer war es eine kahlköpfige Person. Und diese kahlköpfige Person hatte an der Stirn etwas, das man Schopf nannte oder Stirnlocke. Und wenn jetzt die Gelegenheit an einem vorbeirennt, dann sollte man sofort sie beim Schopf, bei dieser Stirnlocke packen und diesen günstigen Augenblick, Occasio oder Kairos im Griechischen, die sollte man dann festhalten und damit das Glück dann auch auf seiner Seite haben und an seiner Seite. Das war die gute Art, es zu tun. Wer aber zu lange zögerte, der konnte sie nicht mehr erwischen, weil ja hinten sie keine Haare hatte. Da glitt dann die Hand von diesem kahlen Schädel ab und die Gelegenheit war vorbei. Auch hier wieder dieses, was wir im Alltag gar nicht weiter bedenken. Es sind ja wirklich ja, Dinge des Raumes, die da beschrieben werden, dass die Gelegenheit sich nähert, dass die Gelegenheit günstig ist, wir sie packen können, oder die Gelegenheit ist vorbei, sie ist wirklich vorbeigelaufen. Man stellte sich das eben als eine Person vor, und das ist eine Sache, die wirklich ja auch im Alltag vielleicht manchmal hilft, dass man sagt, zögern ist nicht verkehrt, aber zuweilen muss man auch sich trauen, diesen Glücksgriff zu wagen und eben nach der Gelegenheit zu greifen, sie beim Schopf zu packen und zu hoffen, dass das dann auch wirklich das eigene Glück ist. Aber wer weiß das schon? Was ist genau die richtige Gelegenheit? Das ist ja auch so eine Sache, die in Schillers Drama Wallenstein so das ganze dreiteilige Drama hindurch immer wieder Thema ist. Das hat mit Astrologie auch zu tun, dass man hoffte, ein Glücksstern würde einem helfen, der stünde über einer bestimmten Gelegenheit, über einer bestimmten Stunde, und dann wäre es gut, etwas zu tun. Und weil Wallenstein die ganze Zeit zögert, wird er am Schluss sterben. Also der zögert zu lange. Und etwas, was wir auch häufig noch hören, dem Glücklichen schlägt keine Stunde.
Keine Stunde, das, jawohl.
Das kommt auch da aus dem Wallenstein durchaus. Da sagt es der Max Piccolomini, der allerdings übel enden wird, die Uhr schlägt keinem Glücklichen. Also ein bisschen unterschiedlich, aber auch da geht es darum, diese Glücksstunde, die Sternstunde, wie man auch manchmal gesagt hat, das ist eben eine besonders tolle. Auf die muss jemand warten. Wer aber selber glücklich ist, wer auf der Sonnenseite des Lebens geboren wurde, der braucht nicht darauf zu warten. Dem ist die Fortuna immer an der Seite. Sie lächelt ihm, wie es heißt. Sie ist ihm also gewogen, diese Glücksgöttin.
Ja, den Glücksstern, da gibt es ja auch ein wunderhübsches Lied in einem alten Film. Du sollst mein Glücksstern sein.
Ja,
ob es wohl heute noch jemand kennt? Ja.
Och, na ja, wenn man ein bisschen älter ist. Es ist auch ganz interessant, dass Operette zum Teil wieder eine, also nicht Mode wird, aber dass immer mehr Leute sagen, Operette ist viel klüger, viel
besser. Als man gedacht
besser
hat, natürlich. Ja,
genau.
Ja.
Also alleine
wir haben ja auch
diese
eine Operettensendung hier bei BR Heimat, ja, die sehr, sehr beliebt ist. Und tatsächlich ist es so, man hat es immer, also als ich meine musikalische Erziehung genossen habe, so viel war da nicht, aber das bisschen, was ich halt gelernt habe in meiner Schulzeit und Jugend, da war Operette immer so ein bisschen bäh, gell?
Das war ja, da so, waren
das ist ja nicht fast, die hohe Kunst.
Fast
hohe
so schlimm
Kunst
wie Schlager.
Schauspiel, genau, ist Schauspiel oder Oper. Und das andere ist so, dabei waren die Librettos und der Witz, der da drin steckt, schon auch oft brillant und süffisant. Und ich glaube, das hat man wieder entdeckt und wieder erkannt. Und die großen Unterhaltungstheater, wie auch das Gärtnerplatztheater in München, die haben Riesenerfolge damit. Zu Recht, denke ich. Haben wir schon mal wieder gleich mal kurz abgeschweift.
Naja,
oder
aber
haben
das
Sie
passt
Glück
auch schon.
Gehabt?
Naja, also in der Operette spielt das Glück immer eine Rolle. Und ich denke, ja, also wenn man auch überlegt, dass Franz Lehár und Puccini miteinander sehr befreundet waren und einander sehr schätzten, da merkt man dann auch, also das, was wir jetzt hier als die große Oper sehen und das, was als Operette da bezeichnet wird, das war so weit nicht auseinander. Da ging es schon, dass man tief in die Gefühlskiste griff, aber eben mit großartigen Melodien auch. Und eben dazu gehören dann solche schönen Gesangsstücke wie Du sollst mein Glücksstern sein. Und das ist so tänzerisch oft auch und so leicht. Und das passt ja zum Glück auch dazu. Das Glück hat immer etwas Leichtes, etwas Heiteres, etwas Tragendes, stimmt, Beflügelndes. Ja. Und insofern, finde ich, passt das mit der Operette schon.
Glück hat vielleicht auch nicht nur mit der Stunde, sondern mit dem Tag zu tun. Weil man sagt ja den Kindern, die am Sonntag geboren sind, nach, dass sie eben ein Sonntagskind wären. Also deren Leben, sagt man, verläuft gut und leichter als bei anderen. Ob es stimmt, sei dahingestellt, aber man hat es so geglaubt.
Das ist ein sehr alter Glaube, dass bestimmte Tage, auch da ist wahrscheinlich die Astrologie wieder mit im Spiel, dass bestimmte Tage eine bestimmte Rolle spielen können für die Geburt. Noch früher ist das ganz allgemeine Glückskind gebräuchlich. Das kennen wir ja auch, ein Kind des Glückes sein. Was wir nicht wahrscheinlich wissen, und ich auch bei der Vorbereitung zur Sendung erst erfuhr, dass bei Sophokles, also auch schon in der griechischen Antike, in König Ödipus das vorkommt. Und da heißt es von Ödipus selbst, er sei ein Kind des Schicksals oder des Glückes. Und der wird ja ganz böse enden. Also seinen Vater ermorden, mit seiner Mutter eine Ehe führen und Kinder bekommen und am Schluss sich selber blenden. Also das ist eher ein Schicksalsbalg als ein Schicksalskind. Aber diese Idee, dass man von der Fortuna gleichsam als Kind anerkannt wird, das war bei den Römern dann auch ganz direkt so wie bei uns, Fortunae filius, aber ganz lustig auch Albae filius Gallinae. Also jemand ist der Sohn der weißen Henne. Weiße Hühner. Die galten als besonders positive, glücksausstrahlende Tiere. Und ich muss zugeben, also nicht nur, weil ich ein Buch geschrieben habe, da lachen ja die Hühner, aber wir hielten früher auch Hühner. Und Hühner machen in der Regel gute Laune. Und die weißen Lekorn zum Beispiel, ich mag die einfach gerne. Und bei den Römern war das eben auch so, dass man sagte, er ist ein Sohn der weißen Henne. Und dann später das Sonntagskind, das hat mit der Sonne als positivem Planeten zu tun, aber dann eben auch mit der Aufladung des Sonntags als Tag des Herrn. Und diese Sonntagskinder, die sagte man, seien vom Glück begünstigt. Manchmal hieß es sogar, weil die Sonne es an den Tag bringt, sie könnten ein bisschen in die Zukunft sehen oder anderes. Also hier auch eine sehr, sehr positive Idee. Und ich, der ich an einem Dienstag geboren wurde, habe dann immer gesagt, na dann bin ich jemand, der immer arbeiten muss, weil ich Diensttag als Geburtstag habe.
Na bitte, und genauso ist gekommen.
Na ja, nicht nur, zum Glück.
Aber gern arbeiten, das gibt es ja vor allen Dingen.
Ja, wer tut, was er will, muss nie wieder arbeiten. Oder wer tut, was er möchte, so rum geht's, oder was ihm Spaß macht. Und deswegen ist das bei mir der Fall. Übrigens auch wegen der Hörer. Da muss ich vielleicht kurz nochmal sagen, wir haben Glück mit den Hörern. Manchmal, wie bei der letzten Sendung, erzähle ich auch etwas ungenau oder sogar falsch und hatte
und dann
erzählt,
kommt
dass
sofort
das.
Nachhilfe.
Ja, dann kommt eine Mail, dass das Geräusch, was wir von den Zügen her früher in Filmen oft oder in Hörspielen hören, dieses. Und da hatte ich gesagt, das kommt von den Schwellen her, aber das stimmt natürlich nicht. Das sind die Gleisnähte, um die es hier geht. Und da danke ich den aufmerksamen Hörern, die außer Lob eben auch diese Kritik anbringen. Und dadurch lernt man ja immer wieder noch dazu, seine Wörter und Worte etwas genauer zu wählen.
Ja, das ist wirklich wahr. Wir haben sehr aufmerksame Hörer. Ich merke das auch immer. Also man erzählt halt einfach, wenn man, ich sage mal immer, wer viel arbeitet, macht auch Fehler. Und da erzählt man manchmal was, was dann nicht so ganz stimmt in der Summe. Und da wird wirklich sofort erklärt. Meistens mit sehr nettem Ton. Und das freut mich dann auch immer. Weil ich einfach denke, super, die Leute hören zu. Und sie sagen, guck mal, das ist ja alles nett, aber da musst du wissen, hast du gerade einen Blödsinn erzählt. Und das finde ich dann auch völlig in Ordnung. Wir sind ja auch bloß Menschen. Ein schönes italienisches Wort zum Abschluss dieser Runde. Das Glück hilft Kindern und Narren.
Das kennen wir ähnlich auch von den Betrunkenen. Und das ist, glaube ich, eine längere Sache, die wir nach der Musik dann noch klären
das
wollen.
Das machen wir. Gut. Also, dann müssen wir jetzt was nachreichen, nämlich dieses italienische Sprichwort von das Glück hilft Kindern und Narren. Wie erklärt sich das?
Wir kennen möglicherweise noch die Bergpredigt und in den Evangelien wird Jesus zitiert mit den Worten, dass die geistig Armen selig sind. Und das hat sich in vielen Bereichen weiter ausgebildet. Wir kennen es übrigens auch vorher schon in der Antike, dass man die Verrückten, die Geistesgestörten, Geisteskranken, was man immer auch dazu gesagt hat, für göttlich Verwirrte hielt, für welche, die von einem Gott, einem Dämon, was übrigens auch nicht negativ unbedingt war, besessen waren. Und man glaubte, sie seien manchmal Sprachrohre der Götter oder die Götter seien auf ihrer Seite. Und da passt dieses Jesuswort auch dazu, dass jemand, der sich nicht selber helfen kann, weil er geistig arm ist, dass dem dann der göttliche Segen hilft. Das ist also erstmal eine schöne Idee und bei den Kindern Und den Narren, der Narr steht hier jetzt nicht für den Spaßmacher des Königs, sondern eben für jemanden, der eine Geisteskrankheit hat. Die brauchen diese Hilfe. Und deswegen sagt man, auch als eine Art frommen Wunsch vielleicht verstanden, das Glück hilft Kindern und Narren. Aber da ist dann schon etwas drin, was mit unseren dümmsten Bauern durchaus zu tun hat.
Genau, denn das fällt einem dazu ein, die dümmsten Bauern und die größten Kartoffeln, ja, genau.
Es steckt häufig leider der Neid in vielen Menschen. Mhm. Und wenn jemand etwas vollbracht hat, dann sagen die Neider, naja, das hat er ja nicht selber vollbracht, sondern das war das Glück. Das war göttliche Hilfe oder was auch immer. Manchmal leider auch hat man behauptet, das war Hexerei oder Zauber oder Ähnliches. Jedenfalls hat man, weil man so neidisch war, es nicht als Leistung anerkannt. Jetzt kannte man diese Sprichwörter, die wir gerade eben auch zitierten, den geistig Armen hilft das Glück, den Narren hilft das Glück. Also hat man gesagt, wenn jemand Glück hat wie der, dann muss er ja dumm sein, weil er offensichtlich ja einer vom Schicksal, von Gott, vom Glück begünstigter ist. Das ist also richtig böswillig, muss man sagen. Deswegen ist dieses, das Glück hilft Kindern und Narren, auch in Italien immer wieder ironisch verwendet worden. Wenn man jemandem sagt, naja, mit deinem Können ist ja nicht weit her, aber du hast trotzdem was erreicht, dann wird es eben so sein, dass du dämlich bist, dass du ein Narr bist. Und ein bisschen ist es ja auch so bei dem Derberen, der Teufel scheißt immer auf demselben Haufen. Auch da sagt man, das hat er nicht, weil er so gut ist, weil er so klug ist, weil er so fleißig ist, weil er so weil er so fähig ist, sondern da hat ihm der Teufel geholfen. Und der scheißt auf dem Haufen, auch hier Scheiße und Geld und Glück, das ist eine ganz seltsame Verbindung, die miteinander zu tun hat. Wir kennen den Geldscheißer nicht nur aus dem Märchen, den Dukaten-Esel.
Der Esel, der die Dukaten scheißt, ja.
Brittle Britt, muss man sagen, und schon geht's los. Und also da merkt man, dieses Glück, das jemand hat, das steht eben nicht nur für das, was einem zufällig zufällt, sondern es steht auch für den Zustand, in den jemand ist. Und das ist dann auch das Liebesglück oder das Eheglück oder das Glück mit seinen Kindern und Ähnliches. Das ist dann auch eine Zustandsbeschreibung, die dazu kommt. Und auch für Wohlstand steht es natürlich. Und hier kommen diese neidischen Redensarten dazu, wobei man sagen muss, heutzutage werden sie meist scherzhaft und nicht böswillig verwendet.
Mhm. Glück wird eben sehr oft tatsächlich übers Finanzielle definiert. Und man sagt ja auch, oh, da rollt jetzt aber der Rubel, wenn einer gut Geld verdient, ne?
Ja, vielleicht hat man Rubel. Ja, vielleicht hat man ja ein Rubel los. Nein, das war jetzt ein blöder Karlauer.
Sei uns auch gestattet.
Ja, der Rubel. Ja, der Rubel. Einerseits sagt man, was sicher stimmt, es geht, wie Sie das jetzt wunderbar mit rollendem R auch gezeigt haben, um diese beiden Anlaute, dass der Rubel natürlich viel schöner rollt, als wenn ich sagen würde, der Euro rollt, obwohl da habe ich ja auch das doppelte Ro drin. Sagen wir also, die Mark rollt, das klingt nicht gut. Aber warum gerade der Rubel? Also die Sache hat, glaube ich, mehr noch mit den Adligen zu tun, die aus Russland gerne nach Europa fuhren. Übrigens gerne auch nach Deutschland, nach Baden-Baden oder nach Bad Kissingen. Sie kurten hier. Aber
die alten Kurstädte, ja.
Ja, sie hurten aber auch und sie spielten vor allen Dingen gerne. Nicht umsonst sind in den Kurstädten auch häufig die Spielbanken und da rollte eben der Rubel. Da kennt man eben viele Beispiele. Und jemand wie Dostojewski, der den Spieler geschrieben hat über eben jemanden, der sich da um Kopf und Kragen spielt, der war ja auch in Deutschland sehr, sehr gern gelesen. Auch das passte dazu, dass dann der Rubel rollte. Und dann ist es auch so, dass es sogar mit dem Rubel ein bisschen in Volkstümliche hineinging. Ich weiß nicht, ob Sie noch in einen Haarung jung und schlank 234 als Scherzlied gelingt.
Natürlich. Stataralala kommt hinterher.
Da stieß die Flunder auf den Grund, wo sie einen goldenen Rubel fand. Ein Goldstück von 10 Rubel, ja, welch ein Jubel. Also da reimt sich dann auch Jubel und Rubel so schön. Auch das ist ein Ausdruck, der sicher diese Redensart, der Rubel rollt, dann aufgeholfen hat.
Ja, das ist etwas, was mir persönlich nie so recht einleuchten wollte, warum Scherben eigentlich Glück bringen. Soll das ein Trost sein, wenn einem was kaputt gegangen ist und sagt, na gut, das ist hin, aber dafür kommt jetzt dann ganz was Schönes auf mich zu.
Doch, genau so ist es. Sie sind eben ganz bei Trost. Ja. Also es ist in der Tat so, dass wir gar nicht selten solche Umwertungen im Sinn haben. Und das ist ja auch was Schönes, dass wir nicht im Unglück versinken und in Trauer und in dem Gefühl, jetzt ist alles vorbei, sondern dass wir etwas tun, was Nietzsche die Umwertung genannt hat. Heute heißt es Reframing. Das ist eine ganz gute Eigenschaft und stärkt das, was man heute Resilienz nennt. Indem etwas Schlechtes, das passiert, von uns positiv gedeutet wird, können wir damit natürlich besser leben. Und wenn etwas Schönes runtergefallen ist und zerbrochen ist und wir uns mit diesem Wort dann trösten können, dann hilft das sofort, auch wenn wir nicht dran glauben. Das ist das Schöne. Unser Hirn aber hört das Positive, formuliert das Positive und schon geht es uns ein bisschen besser. Und so ist das in der Tat geformt worden. Und das andere, was Sie eingangs erwähnten, dass wer Glück im Spiel hat, dann Pech in der Liebe hat, das war zuerst.
Umgekehrt.
Und dann hat man das eben umgedreht. Und das ist natürlich schön, dass wenn man also im Spiel verloren hat, dass man sagt, ach ja, aber dafür werde ich doch Glück in der Liebe haben. Und auch da können wir vielleicht kurz drauf eingehen. Es kommt gar nicht so drauf an, ob das stimmt. Also manchmal fällt es einem natürlich auf. Jemand, der glücklich verheiratet ist und beim Schafkopf immer verliert, dann sagt man halt, naja, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Da wird das dann auch als Aufmunterung verwendet. Und das Wichtige bei Sprichwörtern ist erstmal, dass sie überhaupt bekannt sind und dass sie bedacht werden, gedacht werden oder auch dann eben ausgesprochen werden und sie damit eine Wirkung entfalten. Und die ist nicht selten eine, die trösten kann, wie jetzt in diesen Fällen, aber manchmal motiviert sie auch. Manchmal ist es einfach so, dass man überhaupt was sagen kann, das ja schon gut ist. Und auch in vielen anderen Bereichen ist es eine Möglichkeit, um zum Beispiel sich besser auf etwas zu konzentrieren, fokussierter zu handeln. Also das sind, ohne dass man bei der Bildung der Sprichwörter daran gedacht hat, ganz klare psychische Helfer. Und das ist in der Psychologie auch untersucht worden, also empirisch auch untersucht worden. Wir kennen ja immer diese Angriffe auf Sprichwörter, die lügen doch oder die widersprechen sich, gleich und gleich gesellt sich gern, Gegensätze ziehen sich an, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder Frechheit siegt. Ja, was denn jetzt? Und darauf kommt es gar nicht an, dass die immer stimmen, sondern dass man zur richtigen Gelegenheit das richtige Sprichwort kennt und es sich vorsagt und dann als eine Art Motto oder Slogan benutzt, um damit dann besser durchs Leben zu kommen. Und das ist bei so etwas wie eben den Scherben, das ist mir jetzt jüngst passiert, ich habe in die Ecke gegriffen, um meinen Lichtschalter zu betätigen und dann fiel auf der Heizung, die davor war, dann das Fläschchen, das meine Frau zum Trocknen dorthin gestellt hatte, runter. Ach ja, aber Scherben bringen Glück.
So schaut's aus. Und wir sind natürlich jetzt in einer Zeit, wo viele Geschäftsleute auf ganz viel Glück hoffen. Wir haben ja schon gesagt, der Rubel rollt. Man kann ja auch umdichten, umdenken. Süßer die Kassen nie klingeln, sagt man in der Vorweihnachtszeit.
Ja, das kommt aus den 70ern auch schon, als die Konsumwelle rollte und man dann sich mit dieser Umdeutung des Weihnachtsliedes Süßer die Glocken nie klingen, dann Süßer die Kassen nie klingeln, also ironisch, aber auch satirisch oder sogar kritisch angreifend verwendet hat. Aber es ist auch spannend, dass heute die Kassen ja gar nicht mehr in der Regel klingeln. Also erstens war es das Gefühl, wie wenn man Geldstücke in eine Kasse wirft, dass die ja einen Klang auch geben. Gleichzeitig hatten die Kassen, wenn man diese sie Schublade, öffnete, wenn man sie schloss, genau, diese Kassenschublade, dann hat es ein Geräusch gegeben. Ähnlich wie übrigens auch bei der Schreibmaschine, die man früher hatte, wenn die sich dem Ende näherte und noch 2 bis 5 Zeichen vielleicht möglich waren, dann gab es auch dieses Glöckchen, das da geklingelt hat. Also ein gutes Zeichen. Und jetzt die Geschäftsleute in der Tat, die haben das seltener, weil jemand nur noch eine Karte davor hält und dann hört man gar nichts mehr.
Mhm. Einen tollen Reibach machen oder schwarze Zahlen schreiben, das passt auch gerade in die Thematik.
Ja, also spannend wiederum, schwarz ist ja etwas, was zurzeit viel diskutiert wird. Also in verschiedenen Verkehrsverbünden wurde das Schwarzfahren gestrichen als ein Tatbestand, weil man sagte, das sei rassistisch. Aber alle Schwarzen, die ich kenne, die schreiben eben gerne auch schwarze Zahlen. Da merkt man, das Wort schwarz ist an sich nicht positiv oder negativ, sondern je nach Zusammenhang dann positiv oder negativ. Und der schwarze Panther beispielsweise, da kann man sich ja kaum was Schöneres vorstellen, was Eleganteres. Mhm. Also das ist direkt positiv. Die roten Zahlen, die dagegen stehen, die hat man eben verwendet als ein Gegensatz. Schwarz war die übliche Tintenfarbe. Man hat die eben aus Eisengallustinte oder ähnliches selber ja auch hergestellt. Und schwarz bis bräunlich war die normale Tintenfarbe. Und erst im Gegensatz dazu, als man dann die doppelte Buchführung auch eingeführt hat und genauer geguckt hat, was kommt rein, was geht raus, hat man dann diesen Gegensatz gehabt. Rote Zahlen, schwarze Zahlen. Vorher war das gar nicht üblich, weil alle Zahlen schwarz waren. Und so sind sie also jetzt zum Positiven gekommen. Und beim Reibach ist es auch interessant, dass es erstmal vorwurfsvoll gemeint war und einen negativen Beiklang manchmal auch heute noch hat. Aber wenn man sagt, Mensch, du hast einen tollen Reibach gemacht, da denkt man, das war jetzt gut. Aber das wurde häufig früher Leuten vorgeworfen, die unverdient einen Verdienst hatten, die unverdient zu Geld gekommen waren.
Ja, es klingt so, so ein kleiner Beigeschmack dabei, gell? Und wenn jemand einen Reibach macht, dann klingt es nicht sehr charmant eigentlich, wenn man das über jemanden sagt, ja.
Der Ton macht die Musik wie immer, aber in der Tat, ursprünglich ist es eben leicht negativ. Das kann damit zusammenhängen, dass es aus dem Rotwelschen kommt, da war es sehr üblich, und über das Jiddische aus dem Hebräischen kommt, wo Rebit die Zinsen sind. Also das, was man an mehr Gewinn hatte, wenn man, oder als Gewinn hatte, wenn man Geld verliehen hat. Und diese Zinsen waren über lange, lange Zeit sehr umstritten. Und man hat sie häufig mit Juden in Verbindung gebracht, denen das Geldverleihen möglich war. Und da kann das schon gut sein, dass daher auch dieser negative Beiklang kommt.
Mhm. Machen wir den Sprung, gehen wir mal in eine ganz andere Richtung mit unseren Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten. Sagen wir mal zum Beispiel, Morgenstund hat Gold im Mund. Das hat ja auch dann Gold, Glück, Gold, Farbe, Glück. Das ist ja alles positiv konnotiert. Aber warum ist denn die Morgenstund so schön, außer dass vielleicht die Sonne aufgeht?
Ja, da haben wir schon mal einen Punkt in der Tat, dass der Sonnenaufgang steht in vieler Hinsicht, auch wenn nicht die Sonne am Himmel steht, aber überhaupt die Helligkeit steht ja für allerlei Positives. Hier geht es um eine ganz alte Vorstellung, die in vielen Kulturen auch üblich ist, dass derjenige, der nicht lange im Bett liegt, auch einer ist, der fleißig ist, der vieles dadurch erreichen kann. Und wie es in alten Sprichwörtern heißt, den Tapferen hilft das Glück, oder dem Tätigen, wie man auch in anderen Zusammenhängen gesagt hat, das Glück des Tüchtigen haben wir ja häufig auch noch gesagt, dass in diesen Fällen derjenige, der also sich als diszipliniert zeigt, als fleißig zeigt, dass der dann auch einer ist, dem das Glück hold ist. Und dieses Gold, das ist mit der Sonne verbunden. Das ist in manchen Kulturen auch so, dass es wirklich heißt, die Göttin der Morgenröte habe ein Stück Gold im Munde, das sie einem offeriert. Und in Japan heißt es, früh aufstehen bringt 3 gute Dinge. welche auch immer das sind. Und im Lateinischen hieß es auch Aurora Musis Amica, also die Morgenröte, die Göttin der Morgenröte ist eine Freundin der Künste. Auch hier wieder diese Art von Segen oder Glück, der darauf liegt, wenn man nicht so lange im Bett liegt, wobei das auch wiederum ein Glück sagen kann. Ein Sonntag im Bett ist gemütlich und nett. Wir hatten ja vorhin den Schlager erwähnt.
Wenke Mürre,
das war, glaube ich, genau.
War es Wenke Mürre, ja.
Ja, ja, ja. Und da merkt man, das hat natürlich auch was. Und deswegen gibt es ja so Varianten, Verzeihung, wenn es derb wird. Aber mein Vater sagte, Morgenstund hat Blei im Arsch. Also da geht es darum, da kommt man nicht raus, weil der Hintern so schwer ist wie Blei, dann kommt man nicht aus dem Bett. Und im Bayerischen, das kann ich jetzt leider nicht so gut bayerisch sagen, aber da heißt es, ein warmer Bettzipfel hat 1000 Arme. Also eine warme Bettdecke hat 1000 Arme, da kann man doch nicht aufstehen, da muss man doch liegen
die
bleiben
hält einen
und
fest.
Sich umarmt lassen von diesen 1000 Armen der warmen Decke. Und da merken wir, auch hier ist wieder die Gelegenheit. Das Interessante, also ist man denn so ein Glückskind, dass man liegen bleiben darf und deswegen sagen kann, ach, das Gold im Mund, das darf jemand anders haben. Ich bleibe jetzt mal im Bett und freue mich dran, dass ich das darf, dass ich das kann. Und dieser Luxus, der ist, glaube ich, vielen gar nicht mehr so bewusst, die das frühe Aufstehen nicht so kennen. Und wir kennen ja viele, viele, die früh aufstehen müssen. Das sind schon alle Eltern, deren Kinder zur Schule gehen oder die sie in den Kindergarten bringen müssen. Na, die würden gern
die
mal länger im Bett
arbeiten,
bleiben.
Die mit Schicht zu tun haben, wir auch
eben.
Im Radio.
Ach ja,
das fangen ja auch sehr früh an. Ach, man gewöhnt sich dran.
Ich denke auch.
Wenn jemand zum Beispiel gerade schlafen darf, solange er will, dann hat der ja das große Los gezogen. Da klingt es ja auch wieder mit, als ob er das so, also es ist ein Glück, dass er da was gezogen hat, aber er hat sich das dann auch wieder selber ermöglicht, indem er da einfach zum richtigen Topf gegriffen hat, zum richtigen Zahl, zum richtigen Zettel in der Lostrommel.
Und keine Niete erwischt hat.
Ja,
also,
wie ich immer.
Los ist interessanterweise ein Wort, das früher Schicksal hieß und ganz direkt damit verbunden war. Er hat ein übles Los erlitten, ein schweres Los. Da merken wir schon, hoppla, das ist noch nicht dieses Zettelchen, das wir bei der Lotterie bekommen, wenn wir auf dem Jahrmarkt sind beispielsweise. Da zieht man ja diese Lose und wer das große Los gezogen hat, der bekommt dann den Riesenteddybär, von dem man nicht weiß, wo er ihn hinstellen soll. Aber als Kinder fanden wir das natürlich großartig. Mein Schwager Udo, der hatte fast immer das große Los gezogen. Jedenfalls kam es uns vor. In der Familie von Udo, da gab es überall diese großen Pudel oder Teddys oder Schafe oder was auch immer. Riesengroß, halb Meter, Meter groß, weil er immer wieder das große Los gezogen hatte. Aber hier geht es natürlich darum, dass man beim Schicksal und seiner Lotterie das große Los gezogen hat und dass das Füllhorn der Fortuna über ihm ausgeschüttet wird. Das Füllhorn ist auch so eine schöne Formulierung und man merkt daran, dass da eben eine Fülle des Guten über einen kommt. Man sieht es häufig mit Früchten, die da aus diesem Füllhorn kommen. Und also eine an sich schon spannende Geschichte, wie hier von einer antiken Ziege, die ein Horn an einem Baum verloren hat, plötzlich aus diesem Horn sich wunderbare Flüssigkeiten ausgeschüttet hätten und dann später die Göttin der Kopia, der Menge, der Fülle damit verbunden wurde und dass die dann vielerlei unterschiedlichste Dinge, aber eben auch gutes Schicksal über jemanden ausgeschüttet hat. Und erst später wurde das dann manchmal auch als negativ gesehen. Aber das Füllhorn ist also nicht nur gut gefüllt, sondern ist auch ein Horn der Fülle. So müsste man das eigentlich auflösen.
Wir sind ja jetzt in der Zeit, in der an Heiligabend bei den meisten Familien wohl eine Bescherung ansteht. Aber wenn man sagt, oh, das ist ja eine schöne Bescherung, meint man es eigentlich nicht positiv, sondern ist eher überrascht oder sagt, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Ist das so richtig, meine Interpretation?
Das ist ein doppelt bewerteter Ausdruck. Und wie vorhin kurz erwähnt, der Ton macht die Musik, die Situation klärt auf, was ich jetzt damit meine. Und die Kinder, die genau das bekommen haben, was sie auf ihrem Wunschzettel notiert hatten, die erleben eine schöne Bescherung. Und diejenigen, die das eben nicht bekommen und die vielleicht wie in manchen Familien, und wir kennen das, glaube ich, jedenfalls viele, dass da plötzlich Streit losgeht, weil alle sich so gut vertragen wollen, dann muss man miteinander Zwist haben und Zank. Und dann sagt man, oh, Weihnachten, das war aber eine schöne Bescherung. Dann ist es negativ. Wir überlegen mal Bescherung und denken vielleicht an Schafe. Ja, es ist kurioserweise wirklich so. Es hat mit der Schere zu tun und mit dem Scheren. Es ist ursprünglich eine Idee damit verbunden, dass ein großer Herr von etwas Kostbarem, beispielsweise ein kostbarer Stoff, etwas abschneidet und jemandem zuteilt, der einen guten Dienst hatte. Und so, wenn jemand, sagen wir, 10 Diener hatte und ein schönes Stück Stoff und schneidet das in 10 Teile, dann bekommt jeder von denen etwas von dem, was da abgeschnitten worden ist mit der Schere. Aha. Und diese Tat, diese Zuteilung, die nannte man dann Bescherung. Und es ging in aller Regel um den höchsten Herrn, um Gott. Und der teilte einem etwas zu. Das war die Bescherung. Und von Gott erwartete man eine schöne Bescherung, eine positive. Das Wort Bescherung war da wirklich nur positiv. Und so etwa, sagen wir, in der letzten Viertel des 18. Jahrhunderts, da kam dann die Ironie dazu. Wenn mein Vater zu mir sagte, na, du bist mir ein Held, dann meinte er nicht, dass ich Achilles bin, sondern dass ich mich dämlich angestellt hatte. Und so findet man schon in Götz von Berlichingen von Goethe diesen Ausdruck von Götz von Berlichingen, von dem Helden: wir hofften auf des Kaisers Unterstützung, jetzt haben wir die Bescherung. Und das heißt, er hat eben keine bekommen. Also ja, statt einer wirklich guten, schönen Bescherung gab es jetzt hier etwas, was ein Unglück war, ein negatives. Und so wurde dieses, ähnlich wie das Wort Glück im Anfang, zu einem Ausdruck, der mal positiv, mal negativ ist. Und leider hat sich die negative Bedeutung viel häufiger im Alltag gehalten. Also Mensch, schöne Bescherung, was ist jetzt schon wieder passiert? Als dass wir da an ein Geschenk des Himmels denken, das es ja auch gibt, das also unverdient einem zufällt und eigentlich das ist, was man eine schöne Bescherung genannt hat.
Es gibt ja auch einen Spruch, dass man zu jemandem sagt, naja, also meinen Segen hast du. Meint man das dann positiv oder meint man das ironisch?
Auch hier gilt die Idee wieder, Situation bedenken, Ton bedenken, und beides ist sehr, sehr denkbar. Also wenn ein Kind sagt, ich möchte Mechatronikerin werden, und die Mutter sagt, ach, endlich mal eine, die mein Auto reparieren kann, dann sagt sie, meinen Segen hast du. Und wenn der Sohnemann sagt, ich möchte gerne Lebenskünstler werden, dann sagt der Vater vielleicht, meinen Segen hast du. Naja, also da wird schon was draus werden. Die Idee ist insofern schön, weil dieser Segen ja etwas war, was man wirklich erbeten hat. Also denken wir an die Heirat. Da sollte in dem Fall in der Regel bei uns im Westen der Vater der Braut den Segen dazu geben und natürlich dann auch der Vater des Bräutigams. Also an diesem Segen ist ganz viel gelegen, an Gottes Segen ist alles gelegen, steht an vielen Häusern beispielsweise auch. Und diesen Segen erbitten, das war eine ganz übliche Art und Weise, die in vielen, vielen Lebenssituationen man antreffen konnte. Wenn jemand eine Reise beispielsweise antrat, dann erbat er sich den Segen von Gott, von Schutzheiligen vielleicht auch, Christophorus oder anderen. Und selbst wenn jemand starb, dann sagte man ja, er hat das Zeitliche gesegnet. Das war die Aufgabe eines, der für sich nichts mehr erbittet. Und der nicht nur für die Seinen, was ja üblich gewesen wäre, etwas erbittet, sondern für das, was er verlässt. Er geht ja in die Ewigkeit ein, und das, was zurückbleibt, das ist das Zeitliche, der Rest eigentlich der Welt, die er jetzt verlässt. Und so ist das zeitliche Segnen für Sterben ein wirklicher Vorgang gewesen, dass da jemand gesegnet hat. Und auch hier wieder bin ich sehr froh, dass ich diese Sendung machen darf, weil ich ja selber sehr, sehr viel dabei lerne. Ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das Segnen eine Sache ist, die aus dem Lateinischen kommt. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Denn Segen, Segnen, das klingt irgendwie deutsch. Aber dahinter steckt das lateinische Wort Segnum.
Benedicere eigentlich lateinisch, ne?
Ja, also, nein. Ja. Wir gehen jetzt mal etymologisch, also von der Wortwurzel her. Ja, Benedicare, klar, das heißt wohltun eigentlich, dann auch segnen. Aber das Wort Segen und Segnen kommt von lateinisch Signum. Und Signum heißt das Zeichen und ist im Kirchenlateinischen das Kreuzeszeichen. Und das hat man dann im Mittelhochdeutschen auch schon Segenen gesagt oder Seganon. Und das ist eben ja ein Wort, das von Signare mit dem Kreuzeszeichen versehen eigentlich bezeichnet
hat. Man hat ja auch
das
Kreuz geschlagen in der Luft, genau, über den zu segnen. Denn, ja.
Genau, das ist also eine Segensformel dann geworden, Segensspruch und allen anderes. Und das ist schon etwas, was immer wieder verblüfft, dass wir hier beim Segen, der ja mit Handauflegen häufig verbunden ist, aber auch eben, genau wie Sie das sagen, mit dem Kreuzeszeichen. Und da haben wir dann im Alltag, es liegt ein Segen auf etwas, das sagt man ja auch, wenn ein Projekt oder etwas, was man gerade vollführt, positiv läuft, dann sagt man, da liegt ein Segen darauf oder ein Segen liegt auf jemandem. Das hört man vielleicht nicht mehr so oft, aber auf jeden Fall hört man sich, Regen bringt Segen. Und da geht es wieder darum, also Segen als etwas, was von Gott kommt oder von himmlischen Mächten her, das ist schön und gut. Aber wenn man selber etwas tut, wenn man selber tätig wird, das ist dann auch wichtig, dass man sich nicht nur auf das Himmelsglück verlässt, sondern dass man mit eigenem Tun dazu beiträgt.
Und das steht ja ganz viel in Zusammenhang mit dem Glück. Also da fallen uns ja gleich eine ganze Reihe von Formulierungen oder Redensarten ein. Den Tapferen hilft das Glück, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das geht ja alles in die gleiche Richtung. Sagt, du musst schon dein Popo bewegen, damit dann auch was Gutes passiert. Ne?
Ja. Genau, also wir wollten in den westlichen abendländischen Ländern, was ja eigentlich dasselbe ist, Abendland steht ja nur für Land des Abends, also wo die Sonne untergeht, der Westen. Wir wollten sagen, wir sollen tätig sein und nicht nur fatalistisch darauf setzen, es ist alles im Buch des Lebens verzeichnet, wir können eh nichts mehr tun, sondern wir sollen durch unser Tun dazu beitragen. Wir sagen ja auch, der hat sein Glück gemacht. Aber wir denken überhaupt nicht mehr daran, dass Machen ja auch Produzieren heißt. Und jemand, der sein Glück macht, der hat eben durchaus dazu auch beigetragen. Und im Original heißt dieser Spruch, jedes seines Glückes Schmied, ja Faber. Faber heißt auch Handwerker, also nicht nur Schmied. Aber dieses Gefühl, durch Arbeit, schwere Arbeit, können wir unser Glück herstellen, wie ein Handwerker es herstellt. Das ist ganz wichtig gewesen, diese Verbindung von Fleiß und dem, was Wohlstand bedeuten kann und Wohlleben. Das ist ja im Calvinismus sogar dann so weit gekommen und in den USA sehr verbreitet, dass man sagt, jemand, der reich geworden ist, der ist auch jemand, der durch seine Tätigkeit den Segen des Himmels auf sich gezogen hat, der beweist damit, dass er auch ein gottgefälliges Leben führt, indem er so reich geworden ist. Da ist eine teils doch etwas seltsame Verbindung hergestellt
Absolut,
worden
ja.
zwischen Reichtum, Glück, Segen,
weil
dem
umgekehrt
Glauben.
Umgekehrt bedeutet, dass jemand, dem es schlecht geht, nicht gottgefällig wäre. Also
genau,
das ist schon kritisch zu sehen.
Also
sowas,
ist so eine Leistungsethik, die dahinter steckt und die ja auch was Gutes durchaus hat. Also viele sagen, der Protestantismus hat zu unseren modernen Gesellschaften viel beigetragen. Aber da fehlt dann, wenn man das so ernst interpretiert, Und es hat ja Carnegie, wie ich gerade in einer schönen Arte-Sendung lernte, das Gospel of Wealth geschrieben, also ein Evangelium des Reichtums. Da geht es dann wirklich sehr, sehr seltsam ineinander über, diese Gläubigkeit und das Gutes tun, aber gleichzeitig sehr unbarmherzig gegenüber den Armen sein, gegenüber den Arbeitern. Da wird vergessen, dass das ja eigentlich das Zentrum des Glaubens ist, wie wir ja in der Bergpredigt, die wir eingangs zitierten, auch gehört haben. Also das ist wirklich eine ganz eigentümliche Art und Weise, ohne das jetzt alles über einen Kamm scheren zu wollen, aber da ist schon eine seltsame Verbindung gekommen, die ich nicht gut finde, wohingegen ich, dass man selber tätig wird und sich überlegt, was kann ich denn dazu beitragen im Rahmen meiner Möglichkeiten, das ist natürlich etwas Schönes. Und dass man anderen helfen kann, ihr Glück zu machen, das ist ja auch wiederum gut, wenn man denn auch fragt, möchtest du Hilfe haben? Das ist ja auch sowas, die ungefragten Leute, die einem zu ihrem Glück verhelfen wollen, die richten ja manchmal Schaden an. Also bei Jane Austen, Emma, ist das so besonders schön zu sehen, die ja alle mit allen verkuppeln will, weil sie denkt, sie weiß am allerbesten, wer zu wem passt und wer wessen Glück ist. Und am Ende hat sie eigentlich einen Scherbenhaufen fast angerichtet und mit viel, viel Glück nur schafft sie es, dass dann es noch gut ausgeht. Auch das ist eben spannend, wer sich als Schmied des Glückes anderer versteht, der ist eben nicht selten narzisstisch oder arrogant.
Aber um nochmal um das Thema Glück, wird mit Reichtum oder mit Wohlstand oder mit gutem Leben verbunden. Wir haben natürlich auch ein anderes schönes Gegenbeispiel aus dem Märchen, nämlich der Hans im Glück, der ja erst dann Glück, der immer ein Großes gegen was Kleineres, gegen was Kleineres, gegen was Kleineres tauscht, so lange, bis er nichts mehr hat und dann geht es ihm am allerbesten.
Ja,
das fand ich auch immer ein schönes, eigentlich ein schönes Symbol, so nach dem Motto, ja, Besitz und alles schön und gut, aber es kann auch belasten und je weniger du hast, desto freier gehst du durchs Leben.
Und der Ton dieses Märchens, also ich empfehle das immer wieder, dass man die Märchen nochmal lesen sollte, die häufig noch ein bisschen schöner sind und manchmal auch komplexer, als man das in Erinnerung hat. Der Ton dieses Märchens ist besonders schön. Einerseits, der Name Hans macht es ja auch schon klar, das ist jetzt nicht der Schlausten einer. Aber er war immerhin fleißig und anstellig genug, damit er diesen Goldklumpen von seinem Dienstherrn bekommen hat. Aber wie Sie sagen, also Glück im Sinne von Reichtum als Belastung zu sehen und übertölpelt zu werden, denn das ist ja auch noch eine Sache, er wird ja immer wieder betrogen, je weiter es geht. Das aber trotzdem so hinzunehmen, als wäre das wieder was Gutes, das kann man als dämlich bezeichnen oder als dümmlich oder naiv, aber er ist ja am Ende wirklich glücklich und sagt, es gibt keinen glücklicheren Menschen auf der Erde als ihn. Also hier ist wieder das Glück der Besitzlosigkeit etwas, was in diesem Märchen mit drinnen ist und unter diesem Deckmäntelchen dessen, dass man sagt, das ist ja auch ein dummer Hans, verbirgt sich dann doch so was wie Kritik an all denen, die glauben, dass mit Besitz man wirkliches Glück erreichen könnte. Und in einem anderen Märchen, da ist noch etwas, was man früher als Redensart gern sagte, mit einer Glückshaube geboren sein. Das ist der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Das empfehle ich auch wirklich sehr, sehr. Das ist so ein tolles Märchen. Und da wird der Held mit einer Glückshaube geboren, eigentlich ein Teil der Fruchtblase. Und wenn die am Gesicht, am Kopf des Neugeborenen hängen geblieben war, dann galt das als etwas Besonderes, als etwas Glücksverheißendes. Man hat das auch ganz vorsichtig abgelöst. Die Hebamme hat das nicht selten auf ein Stückchen Papier oder Stoff aufgebracht und aufgehoben. Manchmal wird das in die Kleidung des Neugeborenen dann auch eingenäht oder des Kindes als eine Art von Glücksbringer. Und diese Glückshaube, übrigens auch im Englischen war das ganz gebräuchlich, das war eben so ein Zeichen, dass jemand ein Glückskind ist, dass jemand sehr viel Glück hat Und wie viel Glück dieser Held in dem Märchen, der Teufel mit den drei goldenen Haaren hat, das ist wirklich wundervoll, weil er des Teufels Großmutter auf seine Seite bringen kann. Und alleine, dass die in der Hölle dann groß Reinemachen ansagt, das sind so viele kleine witzige Teile, die wirklich wundervoll sind. Und es ist ein Glück, Märchen zu lesen und zu haben.
Beim Thema Glück müssen wir natürlich noch etwas anspringen, was ja gerade jetzt wieder so Silvester zum Jahreswechsel ein bisschen Bedeutung hat, nämlich Glücksbringer. Wie gesagt, wir stellen uns da gern eine kleine Schokoladenfigur auf den Tisch, zum Beispiel in Form eines Schornsteinfegers oder eben das Schwein, über das wir schon gesprochen haben. Glücksbringer und Talismane sind ja auch eine ganz wichtige Sache, gell?
Unbedingt. Und ich mag sie auch gerne. Vielleicht hatten Sie auch als Kind so irgendetwas, was Sie besonders mochten. Bei mir waren es so glatt geschliffene Steine, die mochte ich gerne. Hatte einen schwarzen und einen weißen. Und dann befragte ich manchmal mein Steinorakel und hatte sie dann in der Tasche so hin und her gewälzt. Und dann nahm ich einen raus. Und wenn es der weiße war, dann hieß es ja. Und wenn es der schwarze war, dann hieß es nein. Aber ich kannte die vielen anderen, den Fliegenpilz, den mochte ich besonders gern. Und da sind wir beim Glückspilz auch wieder, der ja im Titel der Sendung auch vorkam. Und das war eigentlich eine Beschimpfung. Der Glückspilz, das war ein Parvenu, also ein Emporkömmling, einer, der plötzlich aus dem Boden schoss, wie im Spätsommer, wenn es geregnet hat und die Pilze aus dem Boden schießen, der also plötzlich hochkommt. Und dann hat man also gesagt, das ist nur einer, der hat es nicht verdient, sondern der ist durch die günstigen Umstände, durch das Glück plötzlich hochgekommen. Und dann hat sich das immer weiter zum Positiven hin entwickelt. Und weil der Fliegenpilz nun mal der Pilz ist, der am aller bekanntesten ist und so schön aussieht, hat sich der dann durchgesetzt. Und beim Schornsteinfeger, klar, der ist eben auch im Neujahr gekommen und hat nochmal gefegt. Der hat einen schwarz anmalen dürfen. Und natürlich hat man Kreuze gehabt, Hasenpfoten, Hufeisen, Nasare, Skarabäen, alles Mögliche. Wir beide, also ich auf jeden Fall, wünschen jedenfalls den Hörern schöne Feiertage.
Das tun wir und wir sind jetzt alle hoffentlich wunschlos glücklich. Naja, nicht ganz. Ich freue mich, dass wir uns dann im nächsten Jahr, im neuen Jahr, in 2026, wie sich das jetzt noch anhört, wiederhören. Und ich bedanke mich schön, wünsche Ihnen ebenfalls schöne Feiertage und fröhliche Weihnachten und freuen uns auf die nächste Sendung mit Ihnen und alles Gute auch für den Jahreswechsel. Beehren Sie uns wieder. Sie werden es tun.
Das mache ich gerne. Das Glück ist kugelrund. Es trifft auch manchen Pudelhund.